SWR Kultur. Gast vor acht.
Er ist ein Mensch der vielen Talente. Daniel Donskoy ist Schauspieler, Regisseur, Produzent, Musiker, Moderator und auch Buchautor. Im Oktober ist sein Debütroman Brennen erschienen, mit dem ist er gerade auf Lesetour, morgen Abend in Stuttgart. Und bevor er dahin reist, ist er zu Gast in SWR Kultur am Abend als unser Gast vor acht. Willkommen, Daniel Donskoy.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
Was haben Sie denn als Mensch, der so viel macht, heute schon gemacht, an einem ganz normalen Dienstag im Dezember?
Heute Morgen saß ich tatsächlich in der Synopsis meines nächsten Buches. Oh. Dann bin ich durch London mit dem Fahrrad gefahren. Das hat mir großen Spaß gemacht. Immer sehr aufregend, sehr viel Adrenalin zwischen den roten Bussen rechts und links. Sich einmal einradeln, rausradeln, damit man nicht überfahren wird. Habe in einem schönen Buch gelesen, das mir geschenkt wurde. Und nun sprechen wir.
Sie haben also schon ein Abenteuer erlebt auf dem Fahrrad. Und um was wird es in dem nächsten Buch gehen? Dürfen Sie das schon verraten?
Es ist ein Familiendrama, eine Familiengeschichte. Es ist dieses Mal komplett Fiktion. Es war mein großes Anliegen, beim ersten Buch natürlich autofiktional schreiben zu dürfen und beim nächsten Buch jetzt komplett meine Fantasie spinnen zu lassen. Das ist mir ganz schön. Die Tage werden kürzer und dafür wird die Fantasie aber immer länger.
Sie haben mal über Ihren Arbeitsrhythmus erzählt, das hat mich beeindruckt. Sie arbeiten 11 Monate am Stück, 7 Tage die Woche, jeden Tag. Und dann machen Sie einen Monat komplett Pause. Ist der Rhythmus noch so?
Der Rhythmus ist auch dieses Jahr genauso gewesen. Gefühlt habe ich dieses Jahr 14 Tage die Woche gearbeitet. Es war sehr viel los zwischen Drehs und dem Schreiben des Buches und dann der Lesereise, die wirklich fantastisch ist. Es ist so wunderschön, durch die ganze deutschsprachige Region reisen zu dürfen mit dem Buch auch und Leuten live vorzulesen. Und jetzt ganz bald, in ungefähr 3 Wochen, werde ich dann meine... Es wird dieses Jahr leider weniger. Es werden nur 2 Wochen Pause. Aber zumindest Pause.
Können Sie denn gut Nein sagen?
Sehr gut. Musste ich lernen, ob meines Berufes. Ich kann anderen Leuten sehr gut Nein sagen, mir selbst nicht so gut. Also immer, wenn ich eine neue Idee habe und ich eigentlich gar keine Zeit hätte, noch etwas zu bewerkstelligen künstlerisch, überzeuge ich mich dennoch selbst, es auf jeden Fall tun zu müssen. Weil ich dennoch an so etwas leide. Ich denke immer, das Leben ist zu kurz und es gibt so viele Sachen, die man noch ausschöpfen kann, die man erleben kann, die man fühlen kann. Das ist doch so ein kleines bisschen, glaube ich, der Tenor des ersten Buches, das von Brennen. Dieses, das Leben ist wie so eine Zündschnur und die brennt einem weg und man rennt ihr hinterher, um vor dieser Explosion wegzukommen. Aber das Leben ist, ich glaube daran wirklich, es gibt in jedem von uns und in jedem Moment, den man erlebt, gibt es so viel wahrzunehmen und natürlich in dieser großen Kakophonie der Welt, in der so viele Eindrücke sind und so viele Reize, die auf uns die ganze Zeit einprasseln, verliert man manchmal dieses Gefühl, wirklich zu spüren, was um einen herum passiert. Die Menschen, die um einen herum in einem Raum stehen. Was es bedeutet, jemandem wirklich in die Augen zu blicken. Was es bedeutet, wirklich das Getränk, welches man sich in den Mund kippt, wahrzunehmen. Und das ist etwas, was ich im Leben sehr, sehr zelebriere. Und glaube ich auch sehr in meinen Kunstschaffungsprozess mit einfließen lasse.
Also sind in der Lage, den Moment zu genießen, auch wenn so viel vor Ihnen liegt, ja, jeden Tag eigentlich.
Muss man, also ein bisschen zwangsbedingt auch. Ich habe in meinem Leben oft mit Momenten zu tun gehabt, in denen das Leben innerhalb von einem Moment vorbei sein kann. Leider auch mit sehr viel Krieg aufgewachsen. Und da lernt man relativ schnell, dass das Leben sich von einer Sekunde auf die nächste komplett ändern kann. Es kann alles in einem Moment wirklich komplett anders sein. Ich glaube, der 7. Oktober war so ein absolutes Paradebeispiel dafür.
Der Beginn des Israel-Gaza-Krieges, das Massaker
am Morgen. Und vor allem, wenn man sich überlegt, die Leute, die zum Beispiel beim Nova Music Festival getanzt haben, das waren Jugendliche und Erwachsene, die bei einem Techno-Festival getanzt haben und wurden einfach einige Momente später massakriert und daraus resultierend hat sich natürlich geopolitisch die ganze Welt verschoben. Wenn man sich überlegt, was mit so einem Angriff passiert und was daraus resultiert, wie viele Menschenleben verloren wurden im Nachhinein, wie viel sich unsere gesamte Weltpolitik verschoben hat, wie sehr das eine Auswirkung hat auf jeden und jede Einzelne. Und das, glaube ich, ist etwas, was mir sehr früh bewusst wurde, mich natürlich auf der einen Seite manchmal durch das Bewusstsein dessen auch, also nicht verängstigt, aber ich habe Respekt davor. Und auf der anderen Seite hat es mir auch den immensen Antrieb gegeben, zu sagen, hey, weil morgen schon alles anders sein kann, würde ich gerne, solange ich kann, alles genießen, was zu genießen ist.
Wenn wir an den Anfang Ihres Lebens zurückgehen. Sie sind in Moskau geboren. Ihre Eltern sind als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. So sind Sie dann nach Berlin gekommen, dort aufgewachsen. Ist das Heimat für Sie?
Ich liebe Berlin immer noch wahnsinnig gern. Es ist tatsächlich nicht mehr mein Lebensmittelpunkt. Vor 3 Jahren habe ich noch, bin ich mehr hin und her gependelt zwischen London und Berlin. Dann ist mir leider meine Wohnung verbrannt. Bei einem Dachstuhlbrand. Ich verbinde mit Berlin sehr viel. In Berlin liegen viele meiner Wurzeln. Aber ich habe diesen Begriff Heimat wirklich in mich verlagert, weil ich einfach gelernt habe, durch die vielen Umzüge und auch verschiedenen kulturellen Einflüsse, die ich habe, habe ich gelernt, ich muss dieses Zuhause in mir finden, weil sonst werde ich immer irgendwo im Außen nach etwas suchen, was mir Sicherheit gibt. Und das muss ich im Innen finden.
Der jetzige Ort ist London. Dort sitzen Sie auch gerade im Studio, bevor Sie dann eben nach Stuttgart reisen für die Buchlesung. Warum ist es London geworden? Sie haben eben schon angedeutet, es gab ein einschneidendes Erlebnis, einen Brand, einen Wohnungsbrand.
Also London ist es tatsächlich damals geworden wegen der Schauspielschule. Und dann nach der Schauspielschule habe ich angefangen, auch in Deutschland zu arbeiten und zu drehen. Und war die ganze Zeit am Hin- und Herreisen und dann tatsächlich ist vor 2,5 Jahren meine Berliner Wohnung, da bin ich morgens aufgewacht, morgen um 9 an einem Samstagmorgen und alles stand in Flammen und dann war relativ schnell klar, gut, es gibt jetzt nur noch den einen Ort und der ist London.
Das ist, da muss ich gerade mal durchatmen, das ist ja wirklich ein tiefer Einschnitt.
Das war auf der einen Seite ein Einschnitt, aber ich habe irgendwie schnell gelernt, man muss das Leben mit Humor sehen. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war, na gut, der Umzug wird leicht. Ich habe so einen eingebauten kleinen Zyniker in mir, der dann alles versucht, irgendwie mit einer guten Prise Sarkasmus und Ironie in den Humor zu rücken.
Also Ihnen ist nichts passiert?
Mir ist nichts passiert,
aber meine ganzen...
Aber Sie mussten nicht nur die Möbel, fast alles. Nein, also ich bin wirklich mit einer Gitarre zurückgekommen, weil ein sehr netter Berliner Feuerwehrmann sie mir gerettet hat und ich es geschafft habe, im letzten Augenblick mit Handy, Pass und Computer rauszugehen. Deswegen hatte ich die wichtigsten Habseligkeiten. Handy, Pass, Computer, Gitarre und dann geht das Leben weiter.
Aber der Feuerwehrmann rettet die Gitarre.
Ja, das war ein wunderschönes. Ich stand wirklich an der Kreuzung und dann kam ein Feuerwehrmann mit so einem richtig guten Berliner Dialekt und meinte, ey Keule, die brauchst du noch, wa? Und dann drehe ich mich um und er hat meine blaue Fender-Gitarre in der Hand und sagte, ich spiele auch, ja, das ist ein gutes Ding. Ich sagte, ey, wie geil. Und irgendwie erinnere ich mich an diesen Moment. Ich habe mir als selektive Wahrnehmung ausgesucht, ich erinnere mich nur noch an den Feuerwehrmann, an den Lieben.
Feuerwehrmann war auch ein Berufswunsch für Sie. Sie haben ja wirklich einiges machen Sie. Wir haben es eben schon erwähnt. Sie sind Schauspieler, Musiker, Moderator. Was war denn Ihr Berufswunsch als Kind?
Ach Gott, also ganz am Anfang irgendwie, ich wollte Chirurg sein. Ich fand es immer so spannend, wenn man hinfällt und die Haut ist irgendwie so aufgegangen, habe ich immer so angespannt, so ach krass, das kann man dann zusammennähen. Und ich fand es sehr faszinierend, wie Organismen funktionieren, wie generell biologische Organismen funktionieren. Und Medizin war irgendwie immer so ein Wunsch gewesen, aber der ist dann relativ schnell verflogen und ich bin auch sehr, sehr froh, den Beruf gewählt zu haben, den ich habe.
Wir hören Musik von Ihnen. Der Song heißt Jude. Das war zugleich der Titelsong Ihrer Talkshow Freitagnacht Juice. Ausgezeichnet wurde die mit dem Deutschen Fernsehpreis. Erzählen Sie uns über diesen Song und wie aktuell ist der für Sie? Ist ja schon 2-3 Jahre alt, aber wie aktuell ist er für Sie?
Die Idee war damals wirklich, als wir die erste jüdische Talkshow im deutschen Fernsehen oder generell in Europa produzierten, war relativ schnell klar, dass obwohl wir einen deutschen Titel nehmen, Freitagnacht Jews, wir nicht das Wort Jude nehmen können, weil Freitagnacht Juden in Deutschland immer einen faden Beigeschmack hat, weil leider, obwohl Jude kein negativ konnotiertes Wort sein sollte, es natürlich immer noch mit der Vergangenheit befleckt ist. Und deswegen war das so ein kleines bisschen ein Versuch, dieses Wort wieder zu ermöglichen, sagen wir es mal so. Aber natürlich auch mit einer Prise Humor.
Jude. Jude.
What's up? Guten Tag, Freitag, I'm home, bevor wir beginnen. Shabbat Shalom, I'm your homeboy, alles fresh, alles neu. Habt ihr Fragen an den Juden? Herzlich willkommen. A Jew, ein Jude, wie sieht der Jude aus? Gibst du ihm einen kleinen Finger, nimmt er sich direkt dein Haus. Woher kommen diese Juden? Warum tragen sie einen Hut? Warum schon wieder dieses Thema? Juden geht's in Deutschland gut. Jude dies, Jude das, Jude isst gern Ananas. Juden kochen kleine Kinder, mach mal lauter den Bass. Jude, 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 einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. What? Jude, 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 Jude.
Unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend ist der Schauspieler, Sänger, Autor Daniel Donskoy. Wir haben, Herr Donskoy, gerade schon kurz gesprochen über das Aufwachsen in einer ukrainisch-russischen jüdischen Familie. Damit berühren große Konflikte unserer Zeit Ihr Leben ganz direkt durch Ihre Herkunft. Der russische Angriff auf die Ukraine, der Israel-Gaza-Krieg. Sehr viele Menschen erleben diese Zeit als sehr dunkel, als belastend. Wie ist diese Zeit für Sie?
Wahrscheinlich mindestens genauso dunkel und belastend. Doch auf der anderen Seite sucht man genau darin natürlich auch das Quäntchen Leben, weil in jedem Krieg gibt es natürlich die Geschichten des Verlustes und die Geschichten der Trauer und der Tragödie, aber in jedem Krieg gibt es auch die Geschichten von Resilienz. In Kriegen gibt es Geschichten von Heldentum, es gibt in Kriegen Geschichten von immenser Menschlichkeit, und ich glaube, so ein bisschen bin ich eher darauf fokussiert, genau diese Geschichten zu sehen, denn ich muss nicht in die Nachrichten schauen, um zu wissen, dass die Gräueltaten passieren. Ich höre es leider aus meinem privaten Umfeld. Es ist keine einfache Zeit, und manchmal wünschte ich, ich wäre in einem kleinen Fischerdorf irgendwo in Skandinavien geboren und diese geopolitischen Konflikte würden mich nur marginal tangieren, aber das ist mir nicht gegeben. Deswegen versuche ich natürlich mit diesen ganzen Perspektiven, die mir geschenkt worden, und ich sage explizit geschenkt, versuche ich, die Perspektiven anderer Menschen auf diese Konflikte vielleicht ein kleines bisschen zu erweitern. Vielleicht zu versuchen, eine andere Position darlegen zu können, auch als Künstler und auch im Kunstschaffungsprozess. Weil wir natürlich in einer Welt leben, die sich immer weiter zuspitzt. Wer hat Recht, wer liegt falsch, was ist schwarz und was ist weiß, wer ist das Opfer und wer ist der Täter. Und zum Glück, muss ich sagen, sind die Sachen immer nicht so eindeutig. Und auf der anderen Seite, zum Schrecken, ist so wenig Aufmerksamkeitsspanne da, dass große, große geopolitische, komplexe Fragen versucht werden, mit ganz, ganz simplen Antworten zu belegen. Und das macht mir große Sorge. Deswegen bin ich ein Freund der Komplexität und auch ein Freund dessen, zu versuchen, Perspektiven zu erweitern.
Was sind das für Perspektiven? Wie schaffen Sie die?
Zum Beispiel, indem wir heute beide darüber sprechen und ich nochmal erklären kann, dass es nicht einfach nur ist, oh, das ist schrecklich, Krieg ist schrecklich, die anderen sind böse, sondern dass ein Mensch, der davon betroffen ist, natürlich auch das Leid beider Seiten sehen kann, natürlich auch die Möglichkeit besitzt, ins Gespräch zu gehen und nicht zu verkälten, nicht quasi zu verhärten und zu sagen, nein, so ist es und nicht anders, aber auch zum Beispiel sie in das Buch einfließen zu lassen. Ich hatte eigentlich wirklich nicht den Plan gehabt, in meinem ersten Roman über Russland, die Ukraine, Israel, Gaza zu schreiben. Es hat sich in das Buch hineingeschrieben, denn natürlich konnte ich nicht verneinen, dass diese großen Konflikte einen Effekt auf mich haben und auch wie ich die Welt sehe. Und habe ich mich ein bisschen erst widerwillig und dann doch voller Selbstverständlichkeit dazu gebracht, diese Konflikte ins Buch einfließen zu lassen, ohne dass sie aber eine politische Komponente haben. Das heißt, du erlebst oder man erlebt einen Protagonisten, der von diesen Kriegen tangiert wird, ohne dass er versucht, dem Leser oder der Leserin zu erklären, worum es genau darum geht, sondern es geht ihm um das Gefühl, um das Beschreiben dessen, wie er zum Beispiel an der russisch-ukrainischen Grenze steht, zum ersten Mal in das Land gereist ist, in dem er geboren wurde und plötzlich Panzer in das Land rollen sieht, in dem seine Mutter geboren wurde. Und das beschreibt er aber nicht als politisches Statement, sondern als wirkliche, komplexe Gefühlslage eines jungen Mannes, dem gerade quasi der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Einem Mann, der nach Wurzeln gesucht hat, in einem Ort, in dem er sie nicht finden wird. Und auf der anderen Seite beschreibt man auch den Verlust eines Freundes. Das ist eigentlich der Kern des Romanes. Es ist eine große, große tragische Freundschaft zwischen zwei jungen Männern, dem Protagonisten, dem Ich-Erzähler, und seinem besten Freund Tyler, den er seit 12 Jahren nicht gesehen hat. Und das Buch geht auch genau dort rein, in diesen Konflikt zwischen der Protagonist geht nicht ins Militär, wird nicht eingezogen in Israel. Sein bester Freund Tyler tut das. Mhm. Und das resultiert darin, dass natürlich ihre Leben sich komplett konträr entwickeln und auch dazu führen, dass sie sich nie wieder sehen werden. Mhm. Und das ist auch das wieder nicht als politisches Statement für den Krieg oder dagegen, sondern um ganz menschlich zu beschreiben, was passiert, wenn eine Entscheidung in deinem Leben dein Leben für immer verändert. Und diese Entscheidung, die haben wir alle, weil das Leben ist so ein schöpferischer Akt, dem man sich so oft nicht bewusst ist, weil wirklich jede einzelne kleine Entscheidung, die wir treffen, jeden Tag verändert unser Leben für immer. Ich sage immer gern, man geht aus dem Haus und man geht nach links und man läuft über die Straße und es ist grün und man lächelt jemanden an. Und vielleicht wird diese Person der nächste beste Freund oder die nächste beste Freundin, die man hat. Oder man geht aus dem Haus und man läuft nach rechts und man läuft über Rot und man hat nicht richtig hingeschaut und man wird von einem Auto überfahren. Mhm. Und beides kann innerhalb von einer Minute einfach alles für immer verändern. Und deswegen vielleicht, was mir am meisten auch brennt, diese Perspektive, die ich immer gerne mitgebe, ist, wir sind alle Künstler über unsere Leben, weil das Leben schöpferisch ist.
Es geht jetzt in diesem Buch um Ekstase, um Drogen, um Sex. Was ist das für ein Gefühl zu wissen, dass ihre eigenen Eltern das vielleicht auch alles lesen werden?
Na gut, meine Eltern sind in den 90ern in Berlin jung gewesen, deswegen war ich mir ziemlich schnell sicher, dass...
Die wissen, worum es geht.
Die wissen, worum es geht, genau. Und dennoch ist es natürlich immer ein bisschen prekär, wenn seine Mutter, die eigene Mutter Sexszenen liest. Ich habe zum Glück... relativ frei denkende Eltern und es wurde nicht gegen mich verwendet. Es ist natürlich manchmal sehr lustig, wenn man, ich finde es immer sehr spannend, wenn man es bei den Lesungen dann erzählt, dann sieht man manchmal bei den Leuten, vor allem wenn es dann ein bisschen heißere Szenen wird, dann schaut man immer gerne in die Runde und die Leute, manchmal sind die Leute sogar beschämt, aber ich muss sagen, es macht einen Riesenspaß, mit diesem Buch auch unterwegs zu sein, weil es natürlich auch so lebendig ist und ich das große Glück habe, es auch selbst vortragen zu dürfen. Ich mache immer sehr gerne eine große Performance daraus und trage das Ganze fast szenisch vor und dann macht es einen Heidenspaß.
Und Sie machen auch Musik während Ihrer Lesung, ne? Sie singen.
Genau, da das Buch in 5 verschiedenen Ländern spielt, habe ich auch Musik aus verschiedenen Ländern dabei, auch meine eigene. Und dann gibt es Musik auf Russisch, Musik auf Hebräisch, um die Leute quasi immer in die Kapitel, aus denen ich lese, mit einzustimmen. Genau, und freue mich jetzt auch sehr auf die Lesung morgen in Stuttgart.
Jetzt haben wir noch einen Überblick bekommen über Ihr Schaffen. Sie schreiben, Sie machen selber Musik. Sie haben in großen Fernsehproduktionen gespielt, Der Palast im ZDF. Sie waren im Tatort einige Jahre, im Hannover-Tatort. Wenn Sie nur noch eines Ihrer vielen Talente ausleben könnten, welches wäre das denn?
Das ist sehr schwierig. Es ist so ein bisschen so, man mag immer das Spielzeug, was man am neuesten hat. Und das ist zurzeit das Schreiben. Tatsächlich, glaube ich, hat das Schreiben etwas in mir geweckt. Und zwar eine Möglichkeit, all die verschiedenen Wahrnehmungsstufen, also quasi das Fühlen, das Denken, das dann reflektieren und wiedergeben. Und das haben andere Kunstformen nicht so sehr. Deswegen würde ich fast sogar sagen, das Schreiben. Und sonst, wenn es nicht das Schreiben wäre, wäre es die Musik.
Das Schreiben, das Musizieren, das Leben erfüllt unseren Gast vor 8, Daniel Donskoy. Danke für Ihren Besuch.
Vielen lieben Dank.